Weichen, das sind entscheidende Stellen für den weiteren Verlauf einer Zugreise. Es geht eine Schiene und dann kommt diese Stelle und dann trennt sich der Weg. Man entscheidet, hier auf diesem Bild entweder geradeaus zu fahren oder eben nach rechts abzubiegen. In diesem Fall sieht man ja ganz deutlich, der Zug würde weiter geradeaus fahren. Entscheidungen, speziell Lebensentscheidungen, haben gravierende Auswirkungen für den Lebensweg. Beruf, Ehepartner, Glaube. Ich habe mal so drei wichtige Entscheidungen herausgenommen. Ich habe mich gefragt, was wäre aus mir geworden, wenn ich einen anderen Beruf gewählt hätte? Wenn ich meine Frau nicht kennengelernt hätte? Und wenn ich zum Beispiel Atheist geworden wäre anstatt Christ? Was wäre dann mit meinem Weg gewesen? Wo wäre ich abgebogen? Und wo würde ich heute sein, anstatt da, wo ich heute bin? Wenn wir uns diese Weiche angucken, also diese Zunge, die verstellt wird, das sind nur wenige Zentimeter, vielleicht 10. Aber der Bahnhof, wo man am Ende landet, der kann ganz woanders sein. Das kann mit dem Weg geradeaus überhaupt nichts mehr zu tun haben, weil man an dieser Stelle eben diese Entscheidung getroffen hat, obwohl die Verstellung, die man da gerade vorgenommen hat, irgendwie nur sehr klein war. Aber der ganze Zug ist anders gefahren und das ist eben wichtig. Weichenstellungen sind entscheidende Stellen zwischen Nähe und Distanz mit Gott. Und darüber möchte ich auch heute sprechen, in 1. Mose Kapitel 2, Vers 25 bis Kapitel 3, Vers 11, zwischen Nähe und Distanz mit Gott. Und wir wollen uns am Ende dann fragen, in welche Richtung bist du heute unterwegs? In der Nähe oder in der Distanz mit Gott? Und was hat das für dein Leben zu bedeuten? Lass uns den Bibeltext dazu lesen in 1. Mose Kapitel 2, ab Vers 25 bis Kapitel 3, Vers 11. Wer eine Bibel dabei hat, bitte schlagt sie dazu auf. Und dann lesen wir das. Ich lese das aus der revidierten Elberfelder Übersetzung. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben. Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann, und auch er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn Gottes mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm: wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Das sind Worte des lebendigen Gottes an uns Menschen, wo er spricht und uns sagt, was er über Nähe und Distanz mit Gott denkt. In Kapitel 2, Vers 25, der Text steigt so ein, dass dort steht, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Die Menschen brauchten keine Schutzmechanismen. Sie haben keine Angst, durchschaut zu werden. Es gibt nämlich nichts, wofür sie sich schämen müssten. Keine Scham steht für reine Offenheit vor Gott. Die Nacktheit steht für einen Zustand dort im Paradies, in dem der Mensch rein gar nichts vor Gott verbergen will und auch nicht muss. Das sind also paradiesische Verhältnisse im Garten von Eden. Wir merken, es ist eine totale Nähe mit Gott. Es ist ganz natürlich, mit Gott zu reden. Es ist ganz natürlich, bei Gott zu sein. Es ist ganz natürlich, mit Gott zu interagieren und zu wissen, da ist überhaupt nichts zwischen mir und Gott. Ich kann ihm einfach so begegnen. Warum ist das nicht einfach so weitergegangen? Damit die Beziehung zu Gott eine echte Beziehung sein konnte, existierte die Möglichkeit, gegen Gott zu rebellieren. Zu einer echten Beziehung gehört das nämlich dazu, dass man Ja oder Nein sagen kann. Man kann sich dafür entscheiden, aber man kann sich auch dagegen entscheiden. Sonst ist es ja eine diktierte Beziehung, wo man nicht aussuchen konnte. In Kapitel 3, Vers 1 lesen wir von dieser Stelle, in der die Menschen in diese Situation kommen, Ja oder Nein sagen zu können. Sie treffen dort auf die Schlange. Es entwickelt sich ein Gespräch in der Nähe des verbotenen Baumes. Man könnte sagen, ja, so zufällig, so dieser verbotene Baum und dann so ein Gespräch, in das sie verwickelt werden. Die Schlange ist listig. Es heißt dort, sie ist sogar listiger als alle Tiere. In diesem Zusammenhang bedeutet es so etwas, die Schlange hat eine böse Cleverness. Sie will etwas Böses erreichen und sie kann das total geschickt anstellen, ohne dass der andere das merkt. Vielleicht fragen wir uns, wie kommt überhaupt das Böse in den Garten Eden? Wie kommt es daher? Es ist wahrscheinlich daher, weil es nämlich schon jemanden gab, der gegen Gott rebelliert hatte und diese Rebellion nun zu den Menschen bringen wollte. Wir lesen so im Propheten Hesekiel, Kapitel 28, ab Vers 13, Andeutungen davon, dass da schon jemand gab aus der Engelwelt, der gegen Gott rebelliert hatte. Und die List der Schlange zeigt sich in der Manipulation der Menschen. Sie ist nämlich sehr geschickt darin, die Menschen zu täuschen. Dabei sind die Menschen ja eigentlich gerade total glücklich. Alles läuft super. Alles ist da, was sie brauchen, um umfassend glücklich zu sein. Da fragen wir uns ja, wie kommt das Böse eigentlich überhaupt an sie heran? Die Cleverness zeigt sich darin, dass die Schlange spitzfindige Fragen stellt und sie sind zum Teil wahr und zum Teil sind sie vergiftet. Und das ist eine gefährliche Mischung. Die Frage, die sie stellt, ist nicht, Gott hat nicht gesagt, sondern sie fragt, hat denn Gott wirklich gesagt? Und hat Gott alle Bäume gesagt? Was hat eigentlich Gott gesagt? Weißt du das noch? was er gesprochen hat. Es ist so, die Schlange versucht, dieses Verbot, das eigentlich sehr klein ist und nur sehr begrenzt ist, riesengroß zu malen, zu sagen, guck mal, was dir Gott alles verboten hat. Und die Möglichkeiten, die eigentlich riesengroß waren, das, was erlaubt war, das macht sie irgendwie so klein, so eine verzerrte Situation, und sucht damit so einen Hebelpunkt, um der Versuchung Raum zu geben. Und die Frau antwortet, ja, Gott hat das gesagt. Wir dürfen eigentlich alle Früchte essen, bis auf diese Ausnahme. Also Eva weiß schon Bescheid, dass das, was die Schlange sagt, eigentlich falsch ist, auch von den Dimensionen. Hat Gott wirklich gesagt, alles ist, dürft ihr nicht essen, und alle Bäume? Und nee, sie stellt das nochmal richtig, Eva. Bis auf einige Ausnahmen dürfen wir schon alle Früchte essen. Und so stimmen die Verhältnisse wieder. Eva will nochmal klar machen, ja, eigentlich ist ja fast alles erlaubt, was ich tun will. Es ist so gut wie nichts verboten, nur ein bisschen, damit wir nicht sterben. Und das ist auch gut, dass wir nicht sterben. Aber in Vers 6 und in Vers 4, Entschuldigung, sagt die Schlange, keineswegs. Und sie wagt es da zum ersten Mal in den offenen Widerspruch zu Gott zu gehen. Sie sagt, keineswegs. Sie muss die Tür, den Fuß in die Tür stellen, sonst merkt die Schlange, gleich geht die Tür wieder zu, denn Eva ist doch eigentlich zufrieden mit dem, was Gott getan hat. Und sie vermittelt den Eindruck, dass der Widerspruch gegen Gottes Verbot hier doch irgendwie lohnenswert wäre. Der Widerspruch gegen Gott wäre doch irgendwie so fortschrittlich. Gott gehorchen, das tun quasi alle. Das ist normal. Aber wenn man es einmal wagen würde, Gott nicht zu gehorchen, dann würde man heraustreten aus dem Normalen und man würde sein wie Gott. Man würde Erkenntnis haben, die nur Gott hat. Eine Entwicklung vom Gewöhnlichen zum Besonderen machen, und darauf sind die Menschen irgendwie ansprechbar. Wer möchte schon von gestern sein? Christen stehen ja, wenn sie dem Wort Gottes gehorchen wollen, wenn sie nach der Bibel leben wollen, stehen ja im Verdacht, etwas zu eng zu sein, gefährlich zu sein, von gestern zu sein. Und da ist natürlich das, was die Schlange hier nutzt, etwas, was uns heute auch begegnet. Dass dann die Frage ist, hat Gott das wirklich so gesagt in seinem Wort? Müssen wir denn danach leben oder können wir das auch anders sehen? In Vers 6 macht Eva nämlich das Erlebnis, dass sie das Ganze noch nie aus dieser Perspektive gesehen hat, dass man das auch anders sehen kann. Sie möchte dieses neue Sehen weiterverfolgen, denn es hat vermeintliche Vorteile, aber sie sieht die Gefahr dahinter nicht und was daraus entsteht. Heute würde man vielleicht sagen, folge einfach deinem Herzen. Es steht zwar in der Bibel, aber frag doch mal, was dein Herz sagt. Und dann folgt man seinem Herzen und denkt, das wird schon richtig sein. Aber zu sehen, gibt es nachher leider nur Verlust. Es ist wie bei einer Fake-Geldanlage, wo man schwer verdientes Geld nimmt und jemand verspricht, wenn du mir dein Geld gibst und ich investiere das dort, kriegst du nachher so viel mehr raus und du musst nachher feststellen, das war ein Betrug und das Geld ist weg. Dabei ist es ja eigentlich gar nicht weg, sondern es hat nur jemand anders an dieser Stelle. Aber wir schämen uns und versuchen natürlich, damit hinterm Berg zu halten, dass wir auf den Verlust hereingefallen sind. So in etwa ist das hier auch. In Vers 8 gibt Gott ein Zeichen seiner Anwesenheit. Er sagt, ich bin da. Die Menschen fragen sich, kann ich mit dem, was wir gerade getan haben, nämlich an diesen verbotenen Baum zu gehen, diese Frucht zu nehmen, gegen Gott zu rebellieren, um diese Fortschrittserfahrung zu machen, kann ich so noch Gott unter die Augen treten? Will er mit mir überhaupt noch mal etwas zu tun haben und mit mir darüber sprechen? Oder soll ich mich lieber verstecken, damit Gott mich nicht sieht, damit ich das nicht ansprechen muss? Vielleicht wird Gras drüber wachsen. Vielleicht wird man das ja irgendwie mit der Zeit auch vergessen können. Und Vers 9 heißt es, und der Herr Gott rief den Menschen und sprach, wo bist du? Das ist Gottes rhetorische Frage an ihren Aufenthaltsort. Aber er weiß genau, wo sie sind. Er weiß natürlich, dass sie zwischen den Bäumen da sind. Das ist eigentlich nicht seine Frage, denn Gott ist allwissend und für ihn ist das klar. Dort sind sie, aber er stellt diese Frage, damit sich die Menschen selbst reflektieren und ihre Distanz, die zu Gott entstanden ist, tatsächlich an dieser Stelle, obwohl sie ja so fortschrittlich sein wollten, dass sie das merken und dass man damit anfängt zu arbeiten. Die Frage ist eben nicht, hinter welchem Baum sie sich verstecken, sondern was hat sie dazu veranlasst, in die Distanz mit Gott zu gehen. Der Mensch spürt in Vers 6 die Distanz Gottes wegen seiner Nacktheit. Er schafft es noch nicht, zum eigentlichen Anlass seiner Distanz vorzudringen, sondern er fühlt nur, dass Gott schaut ihn an und irgendetwas ist nicht in Ordnung an mir und ich möchte das zudecken. Aber er kann noch nicht sagen, warum das so ist. Und Gott hilft ihm da auf die Sprünge. Es gibt ein Problem hinter dem Problem mit deiner Nacktheit, sagt Gott. Hast du etwas gegessen, was du nicht essen durftest? Wir können uns fragen, was bedeutet das auch für unser Leben? Treffen wir auch solche Entscheidungen, wo wir aus der Nähe Gottes, wo wir unterwegs mit ihm sind, auch mal auf Distanz gehen, wo wir plötzlich so eine Weiche haben, wo wir entscheiden, die andersrum zu stellen, um rechts abzubiegen, weil es uns irgendwie fortschrittlich erscheint, weil es uns irgendwie interessant erscheint, weil es uns irgendwie dahin zieht. Unser Leben besteht nämlich aus täglichen Weichenstellungen, die unsere Beziehung mit Gott beeinflussen und bestimmen. Und als Christen wünschen wir uns ja eine stabile Nähe zu Gott. Wir möchten bei Gott sein, gerade so nah wie an dem Tag, als wir uns entschieden haben, mit Gott loszugehen. Da haben wir das als sehr nah empfunden. Und dann geht es doch mal wieder auseinander. Und in der alltäglichen Lebenspraxis kämpfen wir nämlich auch darum. Dabei kämpfen wir nämlich mit Dingen, die uns in die Distanz mit Gott drängen wollten. Es sind nicht alles die gleichen Dinge, wie bei Adam und Eva war, denn der Sündenfall damals war natürlich einmalig und an diese Stelle können wir auch nicht mehr zurück, denn der Sündenfall ist ja auch geschehen. Aber wir stellen ja auch täglich Entscheidungen, die uns dann auch wieder, die darüber befinden, ob wir den Gleis in die Nähe zu Gott nehmen oder von Gott entfernen. Wie kann ich meine täglichen Weichenstellungen im Sinne Gottes gestalten? Ich möchte sagen, pflege eine ungeschützte Offenheit mit Gott. Im Prinzip so, wie es vor dem Sündenfall war, wo man vor Gott nichts zu verstecken hatte, eine ungeschützte Offenheit mit Gott. Versuche nicht richtig zu beten, sondern ehrlich vor Gott zu sein. Sage ihm, wie es in deinem Herzen so gerade aussieht. Sage ihm, dass Gott, das denke ich, gerade wirklich. Ich sollte irgendwie anders denken, ich sollte andere Gedanken haben, aber diese Gedanken beschäftigen sich mich gerade wirklich. Und in dieser Offenheit kannst du zu Gott sagen, das will ich gerade mehr als dich. Du solltest immer das Ziel meines Lebens sein. Du solltest das Wichtigste in meinem Leben sein, wo ich unterwegs bin. Aber da ist so eine Sache aufgetaucht und ich fühle das, die ist mir gerade wichtiger als du. Und das zieht mich so unheimlich, dass ich irgendwie Eva nachvollziehen kann, dass sie eigentlich die ganze Erfüllung bei dir hatte und trotzdem diese Idee, die da eingepflanzt wurde, ihr plötzlich so attraktiv war, dass sie darauf eingegangen ist. Du kannst auch Gott sagen, und hier schäme ich mich. Ich habe Sachen gemacht, das kann ich keinem erzählen. Ich habe Sachen gemacht, die niemand von mir erwarten würde, nicht mal ich selbst würde von mir erwarten, dass ich das tatsächlich in der Lage wäre zu tun. Aber eine totale Offenheit vor Gott erlaubt mir, Gott das zu sagen. Ich fühle meine Nacktheit und ich will mich aber eigentlich vor dir verstecken. Pflege eine ungeschützte Offenheit mit Gott. Versuch nicht, einfach nur die richtigen Dinge Gott zu sagen, wenn du betest, die man von dir erwarten würde, die du von dir erwarten würdest, sondern wie sie gerade wirklich sind. Das, was in deinem Kopf gerade wirklich vor sich geht. Entscheidungen, die du gerade im Herzen wirklich getroffen hast und die eigentlich nicht so sein sollten. Ein zweiter Punkt, wappne dich gegen die, hat Gott wirklich gesagt, Momente. Weil sie sind damals bei Eva und Adam gekommen und sie werden auch zu uns kommen. Und finde heraus, welche Wegbereiter dieser falschen Weichenstellungen dich gerade ansprechen. Diese Wegbereiter sagen, hat Gott wirklich gesagt, dass sein Wort der Weg und die Wahrheit ist, um zu Gott zu kommen? Und dass es nicht nur eine Wahrheit ist, neben anderen Wahrheiten? Diese Wegbereiter sagen, hat Gott wirklich gesagt, dass er der Schöpfer ist und dass wir als seine Geschöpfe für unser Tun vor ihm verantwortlich sind, dass wir nicht selbst bestimmen können, was gut und böse und falsch und wahr ist? Hat Gott wirklich gesagt, dass er die Menschen als Mann und Frau geschaffen hat? Hat Gott wirklich gesagt, dass er eine Ehe nur für Mann und Frau vorgesehen hat? Hat Gott wirklich gesagt, dass Sexualität im Rahmen einer Ehe zwischen Mann und Frau ausgelebt werden soll? Hat Gott wirklich in den 10 Geboten gesagt, du sollst nicht töten? Und dass der Schutz des menschlichen Lebens vom Embryo bis zum natürlichen Ableben gilt? Dass wir nicht selbst über das Leben verfügen, auch nicht an den Rändern des Lebens? Hat Gott wirklich gesagt, dass wir ehrlich sein sollen im Umgang miteinander und auch dem Finanzamt gegenüber? Hat Gott wirklich gesagt, dass Geld nicht unser Leben bestimmen darf? Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon? Manchmal wollen wir uns fragen, ist das alles wirklich so schlimm, wenn wir Gott nicht gehorchen? So eng kann doch Gott doch irgendwie nicht sein. Wappne dich gegen diese hat Gott wirklich gesagt Momente. Wenn sie kommen, musst du innerlich schon eine Antwort vorbereitet haben. Sonst ist das dieser Effekt, so wie Eva den gehabt hat, dass es interessant ist, von Gott abweichende Dinge einfach mal zu denken, abzuwägen, ob man nicht mal gerne Erfahrung damit sammeln will, ob das nicht hilfreich ist. Begrenze die Diskussion in Versuchungssituationen. Eva macht die Erfahrung hier, sie diskutiert klare Wahrheiten, nicht so Sachen, wo man das so oder so sehen kann, ob das in dieser Kultur man so macht oder anders macht, sondern richtig klare Wahrheiten werden hier diskutiert und sie werden diskutiert und Eva verliert am Ende, obwohl sie Dinge doch so klar sind. Mache fest, was Gott klar gesagt hat, ist nicht verhandelbar. Selbst wenn ich das aktuell noch nicht ganz überblicken kann. Sage in dieser Situation, das ist keine offene Frage mehr, das ist entschieden, und grenze diesen Graubereich der Diskussion ein, damit die Verführung weniger Raum zur Ausbreitung hat. Also begrenze die Diskussion in Versuchungssituationen, in denen für dich klar ist, die klaren Dinge, die diskutiere ich nicht lange, sondern die kann ich sagen und dann muss es auch gut sein. Misstraue grundsätzlich einmal deinem neuen Blick auf klare Wahrheiten. Manche Theologen kommen mit einer neuen Lehre und reden gerne von einem neuen Blick auf die alten Wahrheiten. So als wäre mit ihnen so eine Erkenntnis erwacht, die über Jahrhunderte und mittlerweile schon Jahrtausende bisher noch niemand haben konnte. Und plötzlich wissen sie etwas von Gott, was niemand sonst gewusst hatte. Frage dich, hat sich die Wahrheit verändert oder nur meine Wahrnehmung? Was blende ich gerade aus? Was macht für mich dieser neue Blick so attraktiv? Warum möchte ich so einem neuen Blick folgen, so wie Eva ihm gefolgt hast? Wenn du Distanz zu Gott bemerkst, dann kommuniziere sie sofort. Das können wir lernen. Verstecken und Abwarten sind keine gute Strategie, auch keine Lösung. Gott, ich merke, ich gehe jetzt gerade auf Distanz zu dir. So kannst du beten. Und widerstehe diesem Standardreflex des Versteckens und zu sagen, ich bin gerade unterwegs nicht mit Gott, ich bin gerade unterwegs, wo ich abbiege, aber ich möchte das nicht kommunizieren. Ich will das Gott nicht sagen und ich will es den anderen auch nicht sagen. Stelle dich regelmäßig den Wo bist du? Fragen Gottes. Lerne deinen geistlichen Standort wahrzunehmen. Nicht nur, wie du dich verhältst, sondern wie dein Herz gerade ausgerichtet ist. Wie kann ich meine Beziehung zu Gott treffend beschreiben? Ist es Nähe oder Distanz, offen oder versteckt, ehrlich oder ausweichend? Und schärfe dein Entscheidungsbewusstsein. Welche Richtung der Weichenstellung verstärke ich gerade? Kleine Weichenstellungen sind keine Kleinigkeit. Das sehen wir auf diesem Bild, weil die Weiche verstellt man nur so ein Stück, aber der Zug fährt ganz woanders hin. Offenheit fühlt sich zuerst verletzlich an. Wahrheit fühlt sich oft einschränkend an. Ein frühes Stoppen der Versuchung fühlt sich wie ein Verzicht an, weil ja da vielleicht eine gute Möglichkeit verpasst wird. Aber genau da entscheidet sich, ob ich in der Nähe mit Gott bleibe. Deswegen ist die Frage, in welcher Richtung bin ich gerade mit Gott unterwegs, heute? Wie würde ich das beschreiben? Die Weichenstellung des Sündenfalls hatte weitreichende Folgen für die Menschen, weil es ist nicht nur eine Sache gewesen, was dort passiert ist, sondern da ist eine ganze Richtung entschieden worden. Und das geht immer in diese Richtung weiter. Seit dem Sündenfall bewegt sich der Mensch Schritt für Schritt von Gott weg. Das ist der natürliche Weg. Es war nachher nicht so ein Riesensprung, sondern Stück für Stück sind sie immer weiter von Gott weggegangen. Wir können das auch in der Bibel sehen. Der Garten Eden, der liegt nämlich im Osten. In 1. Mose 2, Vers 8 steht das. Und als sie vertrieben werden nach dem Sündenfall, dann werden die noch weiter nach Osten vertrieben. Kapitel 3, Vers 24. Dann ist ja Kain und Abel da. Und Kain begeht den Brudermord und siedelt sich im Lande Nod nochmal östlich von Eden an, Kapitel 4, Vers 16. Und schließlich kommt der Turmbau zu Babel. Die Menschheit, sie sammelt sich noch weiter im Osten und sie bauen einen Turm und sie sagen, und dann gehen wir hoch und dann sind wir wie Gott. Und wir merken, das war die Frage, die bei Eva gewesen ist, die kommt in Babel nochmal zurück, aber mit einem mächtigen Bauwerk. Und Gott greift dort ein und dann geht es einfach nicht mehr weiter. Sie gehen nicht nur geografisch immer weiter nach Osten, sondern sie gehen auch geistlich immer weiter von Gott weg, bis sich das so in Babel in einem mächtigen Bauwerk dokumentiert. Oder bin ich gerade unterwegs zu Gott hin? Das ist nämlich die große Frage. Als Gott dann Abraham rief, er wohnte im Osten und er sollte ins verheißene Land ziehen und in einem Bogen ging er quasi wieder Richtung Westen. Er ging wieder zurück. Abraham hat auf seinem Weg Richtung verheißenes Land, der hat nicht alles richtig gemacht, aber der Unterschied war, seine Richtung stimmte. Er war mit Gott unterwegs. Er hatte Sarah für seine Schwester ausgegeben und all diese Dinge. Also ganz grobe Fehler hat er unterwegs begangen, aber den nächsten Schritt, den er getan hat, die Richtung stimmte wieder. Er war Richtung Gott unterwegs. Gott initiiert die Umkehr aus der östlichen Welt, aus der Gottesferne, in eine neue Richtung, in Richtung Gottesnähe. Also, wenn ich merke, ich bin irgendwie zu weit von Gott entfernt gegangen, dann muss ich Gott bitten, bitte stoß das in mir an, damit ich wieder die neue Richtung gehen kann. Und deshalb ist auch die entscheidende Frage nicht, wie perfekt ist dein Leben gerade, damit Gott damit zufrieden ist, sondern in welche Richtung gehst du gerade? Geht das immer weiter von Gott weg, Ost, Ost, Ost? Oder ist es wie Abraham, der den Ruf hat und Richtung verheißenes Land wieder unterwegs ist? Gott arbeitet mit Menschen, die in die richtige Richtung gehen, sich in die richtige Richtung bewegen und nicht mit perfekten Menschen. Und das ist ein Trost für uns alle. Genau die will er haben. Er will diejenigen haben, die in die richtige Richtung gehst. Vielleicht bist du im Glauben gefallen und da kannst du die Frage stellen, gehe ich gerade diesen falschen Weg weiter oder kehre ich um? Oder du bist lau geworden im Glauben, dann fragst du dich, drifte ich weiter ab oder stoppe ich? Und wenn du auf gutem Weg bist, dann fragst du dich, halte ich die Richtung oder werde ich selbstsicher? Der Sündenfall, merken wir, ist nicht nur ein falscher Schritt gewesen, es ist der Beginn einer Richtung in die Gottesferne. Und seitdem geht der Mensch seinen Weg weg von Gott. Und die entscheidende Frage, die sich hier stellt, ist nicht, ob du schon sehr weit weg bist, sondern schau auf den nächsten Schritt, den du gehen willst. Wird es eine Bewegung weg von Gott sein oder die nächste Entscheidung, die ich treffe, oder wird es eine Bewegung hin zu Gott sein? Und da können wir uns ermutigen, dass wir uns dann zu Gott eben zurückorientieren. Suche und wähle die Bewegung zurück zu Gott. Die Gnade ist nämlich immer größer als der Fehler, die uns unterwegs passieren. Und solange die Richtung stimmt, das lernen wir bei Abraham, solange die Richtung richtig war, konnte man auch mit den Fehlern, die er begangen hat, auch umgehen. In Römer Kapitel 15, 5 Vers 15 und 16 heißt es, mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Und das ist das Evangelium. Es ist in einer Sünde alles kaputt gegangen. Der Weg, die Richtung ist in die falsche Richtung gegangen. Aber durch Jesus Christus ist die Möglichkeit, wieder Schritt für Schritt in den Entscheidungen, die wir treffen, wieder zu ihm unterwegs zu sein. Und mit der Gnade und mit der Gabe ist es nicht so, wie durch den einen kam, der sündigte, denn das Urteil führte von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtsprechung. Darüber hatten wir damals in der Römerreihe ausführlich gesprochen. Ich möchte zum Abschluss noch ein gebrauchsfertiges Gebet anbieten. Vielleicht möchtest du auch so beten. Herr, du fragst mich, wo bist du? Ich merke, ich bin viel unterwegs und nicht jeder Schritt führt zu dir. Du siehst, wo ich auf Abstand zu dir gehe. Ich will das nicht verbergen, ich will es dir melden. Richte mein Herz neu aus auf dich. Bewahre mich davor, mich unmerklich von dir zu entfernen und gib mir zur Umkehr den Mut. Ich will besonders meinen nächsten Schritt, meine Aufmerksamkeit widmen, damit er ein Schritt in deine Nähe wird. Amen.